Naja, es war ganz eine subjektive Auswahl, weil das ja anders gar nicht möglich ist und die unglaubliche Willkürlichkeit, sich eine letztlich doch, wie wir gesehen haben, unglaublich hohe Zahl an Objekten zu behaupten, war eine ganz schöne Herausforderung, aber es ist natürlich eine große Liebeserklärung ans Theater gewesen und an unser Theater und unsere Sicht des Theaters.
Versuchen wir es chronologisch und versuchen wir es irgendwie, dieses Vierteljahrhundert Bühnenpräsenz und künstlerische Tätigkeit auf einen Nenner zu bringen. Was würde denn da am ehesten herausstechen?
Naja, man hat schon so die persönlichen Lieblinge. Da gibt es zwei Richtungen der Arbeiten. Das eine sind eher die spröderen, performativen Arbeiten und die Arbeiten, die mit dem Begehren im weitesten Sinn zu tun haben. Und die sind mir sehr nah, weil die halt ganz in die Tiefe meines Denkens und meiner Seele gehen. Und dann gibt es andere Recherchearbeiten, die eigentlich mehr das Theater oder andere Kontexte reflektieren. Es hat eine Verbindung mit den anderen Arbeiten, dass ich nicht primär mit Text arbeite und sehr stark über Objekte und Requisiten arbeite. Und das ist schon ein ganz eigener Kosmos, auch mit Miguel Angel Gaspar, meinem langjährigen Wegbegleiter und Haus- und Hofregisseur zusammen, was für ein Gefühl wir für Dinge haben, wann ein Objekt eine Kraft, eine Strahlkraft hat und eine Offenheit an den Assoziationen hat, die das Publikum ja dann da hinein bemühen muss.
Micky Malheurs Arbeiten sind Performances in der avantgardistischen Tradition des 20. Jahrhunderts. Postmodern, dekonstruktivistisch, subversiv, alternativ, experimentell, intim, tabu, überschreitend, exzessiv. Das steht auf der Homepage.
Naja, wie soll man denn auch seine eigene Arbeit, die doch sehr offen angelegt ist, selber interpretieren? Das sind Stichworte, Reizworte, Modewörter. Es bedeutet ja für meine Arbeit nichts. Ich muss ja schauen, wo ich in die Tiefe meines Denkens und meiner Seele komme und welche Dinge mich primär interessieren. Was man dem dann für Begriffe gibt, ist relativ beliebig.
Die Performance-Akteurin Micky Malheur als streitbare Vorkämpferin in der Frauenrolle, kann man das auf den Punkt bringen?
Es gibt einige Bruchlinien in meiner Arbeit, so wie es ungefähr 12 Jahre oder so Kleinkunstzeit gegeben hat, gab es dann also die ganze Zeit der Theaterstücke und Performances und ich weiche dem Theater im Moment aus, weil ich da keinen Sinn im Moment drin sehe, weil wir auch einen ziemlichen Publikumsschwund haben aufgrund einer sehr mannigfaltigen medialen, anderen Möglichkeiten und so weiter und versuche jetzt wieder noch schärfer und noch unabhängiger in einen performativen und installativen Bereich zu gehen, der eine Schnittstelle zur bildenden Kunst hat, um freier zu sein, formal freier zu sein, mich nicht als einer eineinhalbstündigen Theateraufführung unterwerfen zu müssen, sondern einfach freier sein zu können in der Wahl der Mittel und dann auch ein bisschen ja, nochmal radikaler sein zu können.
Micky Malheur arbeitet seit ca. 25 Jahren mit dem Regisseur Miguel Angel Gaspar zusammen. Jetzt wäre meine Frage nach der Zusammenarbeit und wie sich das über dieses Vierteljahrhundert gehalten hat.
Der Miguel war nicht von Anfang an dabei, müsste jetzt auch schon im Internet, aber seit, weiß nicht, 8 Jahren oder so, schätze ich mal, oder vielleicht länger arbeiten wir zusammen. Und wann eine Arbeit funktioniert, wenn man sich drin versteht und auch gut ergänzt, also Miguel hat ja doch auch eine andere Ästhetik, einen anderen Schädel, dann hält sich das natürlich. Also man schaut ja, dass man sich da ein Team findet. Es gibt sicher zwei Ausrichtungen von Arbeit, die größeren Regiearbeiten und die größeren Teamarbeiten, da ist er wesentlich stärker kreativ als Regisseur dabei, weil ich habe ja auch immer das Problem, dass ich auch immer meine eigene Hauptperformerin bin, das heißt, innen, außen muss man dann delegieren können. Mehr bei mir bleibe ich eher bei den performerischen und solistischeren Arbeiten, wo ich schaue, dass ich mehr mein Bauch, meine Themen da rauskriege und er dann begleitet. Aber das ist halt ein langjähriges Zusammenwachsen gewesen.
Micky Malheur hat auch interessante Anfänge aufzuweisen. Sie war nämlich in den 80er Jahren Mitglied von der Hallucination Company und das wäre doch eine Talenteschmiede von unter anderem Hansi Lang und Günter Mokesch und ich weiß gar nicht, wer da alles noch dabei gewesen ist. Also es begann in den 80er Jahren mit sowas wie Musiktheater und entwickelt sich dann im Laufe der Zeit zu seriösen avantgardistischen Performance.
Ja, da gibt es einen sehr starken Bruch bei mir. Die ganze Geschichte Geschichte kam aus der Fools-Bewegung her und die Hallucination Company mit ihrem Comic-Rock-Theater war da ein Teil davon und Django Edwards und dieses ganze Umfeld.
Fools-Bewegung, das ist sowas wie Clown, angewandtes aktionistisches Clowntum.
Ja, also das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, wenn man so Fools und Clowns genauer definieren würde, aber es war in den, was war das, 70er, späten 70er, frühen 80er Jahren, war das eine sehr große, auch sehr befreiende und sehr tabulose Bewegung und die Komik hat da natürlich auch große Möglichkeiten, gerade als Frau, sich nicht in einem gängigen Rollenklischee zu präsentieren. Die Kleinkunst hat sie für mich dann, da ist auch etwas zerbrochen Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Das hat sehr stark mit den Medien, mit der Fernsehunterhaltung unter der Gürtellinie, also der Widerlichkeit des Entertainments zu tun gehabt. Und es war dann einfach eine Notwendigkeit, sich davon radikal zu distanzieren.
Das würde auch für mich erklären, das Pseudonym, den Künstlernamen Mickey Malheur, Malheur, nämlich das kleine Missgeschick.
Ja, das war ein ganz bewusster Clownname, den wir eigentlich dann behalten haben, weil es halt schon ein Markenname, auch unter Anführungszeichen, ist. Aber was ich inhaltlich so wesentlich finde, das Scheitern, die Möglichkeit, daneben zu sein, schief zu sein, unregelmäßig zu sein, im Aussehen und vor allem im Verhalten. Und da liegt ja bereits die ganze Subversivität drinnen. Der echte, tiefe Clown ist nichts Liebes. Der ist eigentlich ein Behinderter, ein Kranker, ein Verrückter, der uns einmal wieder die Möglichkeiten zeigt, die wir eigentlich haben. Das Befreiungsmoment, das da drinnen liegt, ist enorm.
Also sozusagen besser ein Missgeschick, ein Malheur, als eben ein Missengeschick mit dieser unterwürfigen Funktionsweise, eben auf das Weibchen reduziert.
Leider verorte ich das bei der gesamten Kabarettszene, bei den Kabarettistinnen, die dann auch immer hübsch aufgemacht und hübsch geschminkt auf der Bühne stehen. Man könnte ja sein Gesicht und sein Wesen auch mal anders präsentieren und abseits von gängigen Schönheitsnormen, das ist ein Thema, das immer noch wichtiger und noch brisanter wird. Kann man gar nicht genug dagegen arbeiten, aber da tauchen natürlich diese Mechanismen auf und versuchen, sich da auch noch hineinzufressen. Da können wir ja nur ausweichen und Gott sei Dank gibt es dann halt den freien Bereich, der dem eher noch ausweichen kann.
Wenn irgendwas von der Mehrheit oder von allen angenommen werden kann, dann muss es ja dementsprechend seicht und einfach sein. Dadurch würden wir überhaupt mehr keine herausragende Kultur haben, sondern einfach nur mehr Behübschung.
Ja, das sagt doch mal den Kulturpolitikern und den Politikern überhaupt. Da kann ich ja gar nichts dazu ergänzen.
Mickey Malheurs Theater nähert sich von philosophischen und tiefenpsychologischen Theorien, das Unbewusste als Modell der ununterbrochenen und unbegrenzten Produktivität zu interpretieren. Daraus entstehen Maschinen, Gefüge, Tableaus des Begehrens.
Da hast jetzt sehr viele verschiedene Themen angesprochen. Ich meine, das eine ist der große Segen und das Schöne unserer Arbeit ist, dass ich die Möglichkeit habe, die Dinge, die mich privat interessieren, die Recherchen, die mich privat interessieren, dass die in die Arbeit hineinfließen und umgekehrt. Das Begehren ist mir sowieso eins der wichtigsten Themen und das ist jetzt ein bisschen ein Klischee, aber das mag damit zu tun haben, dass ich eine Frau bin.
Überhaupt ist mir bekannt, die große Liebe zu Tauchen und Höhlentauchen insbesondere. Ich würde das zum Beispiel nicht können, weil ich wahrscheinlich ein Geburtstrauma habe.
Naja, wobei, das muss man nicht als Geburtstrauma definieren. Ich denke, es ist eine vollkommen richtige Reaktion auf eine uns feindliche, lebensgefährliche und unangemessene Umwelt. Dass ich mich im Wasser wohlfühle, ist, keine Ahnung, das hat mit meinem Charakter zu tun. Ich fühle mich zum Beispiel wesentlich unwohl in der Luft. Das Fallen, das Fliegen in der freien Luft ist nicht so meins, aber im Wasser fühle ich mich eingebettet und aufgehoben. In der Arbeit ist es natürlich, also das Wasser eine sehr schöne Metapher für Begehren und Sexualität und da bin ich ja mitten in einem der Hauptinteressen, in denen ich arbeite. Ich weiß nicht, wie weit das feministisch ist. Ich mag diese ganzen Klischees nicht, aber es scheint mir schon so zu sein, dass für Frauen der Körper eine wesentlich zentralere Thematik in der Kunst hat als für Männer, die sich da wesentlich distanzierter annähern. Und das scheint mir da einen Unterschied zwischen den Geschlechtern zu geben.
Wasser ist ein wiederkehrendes, durchgehendes Motiv und in der Traumdeutung wird das oft mit Sinnlichkeit bzw. Leben bzw. mit Weiblichkeit kognitiv verbunden. Eines der letzten Stück war das Unterwasserstück Vampiro Teutis Infernalis. wo ja eben auch dieses Hobby des Tauchens und des Höhlenforschens eigentlich auch mit einer Performance verbunden werden konnte.
Naja, das ging eigentlich von einem Buch von Wilhelm Flusser, das er zusammen mit Louis Beck verfasst hat. Ein fabelartiges Buch, das ein ganz anderes, uns diametral entgegengesetztes Sein postuliert hat, nämlich einen Tiefsee-Tintenfisch, der uns in vieler Hinsicht entgegengesetzt ist, keine Schwerkraft, keine vorne, keine hinten, Dunkelheit und so weiter und so fort. Aber worum es eigentlich ging und nach wie vor in all meinen Arbeiten geht, ist die Reflexion darüber, wer wir sind, was uns definiert.
Es geht hier um die Symbolik, um den Schwebezustand und um das Dazwischensein zwischen oben und unten, denke ich mir.
Ja, die Wassersymbolik ist ein Ding. Was im Zentrum meiner Arbeit steht, ist auf jeden Fall die Körperlichkeit, weil das meiner, unter Anführungszeichen, jetzt philosophischen Haltung auch entspricht. Wir sind unser Körper. Unser Körper macht unser Denken, macht unser Sein. Und dem einen Platz zu geben und auf ihn zu hören und sich von ihm anregen zu lassen und dann auch zu schauen, wo ist diese Schnittstelle zwischen Körper und Denken, als die zwei grundlegenden Systeme, die in uns drinnen sind, finde ich immer noch die spannendste Recherche.
Überhaupt fällt mir auf, dass Micky Malheur für ihre Werke sehr viel recherchiert und sehr viel Sekundärliteratur aufsaugt, um bei der Metapher des Wassers zu bleiben, um sich dieser Materie anzunähern oder in einem Fluss überzugehen. Da stellt sich die Frage nach der Vorlaufzeit.
Naja, wir haben uns den Spaß gemacht, zu den 100 Objects auch noch eine Videoinstallation dazuzustellen mit 25 Arbeiten aus 25 Jahren. Ich habe jetzt eigentlich einen schnelleren Rhythmus. Ich habe in der Kleinkunstzeit so einen Zweijahresrhythmus gehabt, weil das ja dann auf Tournee erst reingespielt werden musste und habe die Stücke dann sehr oft gespielt. Das geht auch wegen der Größe der Stücke jetzt nicht mehr so. Da gibt es dann meistens leider nur eine Serie in Wien von 10 Vorstellungen und dann ist das Ding abgespielt. Bei vielen Arbeiten oder den meisten Arbeiten gibt es sie dauern bis zu 1,5 Jahre. Also von der ersten Recherche, ob das jetzt das Technische drumherum oder die philosophische Tiefe betrifft. Und das ist mir ein großes Vergnügen. Dazwischen gibt es natürlich dann auch ganz schnelle Arbeiten, die gar nicht diese Recherche brauchen, aber das sind eigentlich Glücksgriffe von Ideen, wie das Göttfressen zum Beispiel oder so. Das ist eine unglaublich schöne Idee, die hat man, dann setzt man es um und das ist es dann. Aber naturgemäß Arbeiten wie zum Beispiel die Nationalhymnen, da muss man sich einmal durch die fast 200 einmal durchrecherchieren, durch die Länder durchrecherchieren, durch die Aussagen durchrecherchieren und das, da erfährt man sehr viel, da lernt man sehr viel und das ist ein großer Genuss bei der Arbeit.
Provokation, Porno oder Frauenpower? Micky Malheur gibt einen Ausblick auf eine der nächsten Arbeiten, die sich mit Maden beschäftigen sollen. Was könnte man da schon dazu sagen?
Naja, angelegt ist das Ganze als ein Zyklus. Man wird sehen, ob der finanziert wird. Subventionsmäßig einen Teil habe ich jetzt bereits. Schwarmwesen ist ein Arbeitstitel davon. Ekel ist ein ganz starkes Thema da drin. Ekelfernsehen und respektloses, abgewehrtes, unreflektiertes Ablehnen von Dingen, die eigentlich mit auch unserem Sterben, unserem Tod, unserer Wiederverwertung und unserer Vergänglichkeit zu tun haben. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass diese Schwarmwesen, und also da geht es um Ameisen und um Käfer und um Schaben und um Würmer und um Fliegen und dieses ganze Zeug, wenn ich denen anbiete, an meinem Körper radikal zu interagieren, ohne dass ich sie versuche zu beeinflussen, gelingt es mir, das wäre eine Zielsetzung dieser Arbeit, ein entschleunigtes Set zu präsentieren, das dem Publikum ermöglicht, sich mit der eigenen Vergänglichkeit, mit dem Ekel, mit der Todesthematik auseinanderzusetzen und einen Übertritt zu schaffen in Schönheit. Und letztlich wäre das ein wunderbares Ideal an der ganzen Arbeit, wenn sich dann Schönheit offenbaren könnte und dann wäre es auch wieder eine Begehrensmaschine. Das schließt wieder an die Begehrensarbeiten an. Weil wenn abertausende Würmer und Maden auf meinem Körper interagieren, ist das auf jeden Fall auch Zärtlichkeit, wenn es mir gelingt, mich dieser Berührung zu öffnen.
Ekel ist meines Wissens anerzogen, das heißt, die Werteskala könnte genauso gut umgekehrt sein oder verschoben sein, das ist nur eine Konditionierung. Bei diesem Anlasspunkt von Ekel TV und Fernsehen. Da geht es um die Entwürdigung und das betrifft in erster Linie Schönheit, die durch Weiblichkeit symbolisiert wird.
Man könnte es zum Beispiel von dieser Seite ausnehmen, dieses ganze Schönheitsideal, das ja Männer jetzt auch langsam übernehmen, was ich total eigenartig finde, zum Beispiel die Haarlosigkeit. Also es ist jetzt so wahnsinnig, in Ganzkörper rasiert zu sein und solche Dinge. Das ist ein Statement gegen Natur. Und eine sehr große Ablehnung der natürlichen Prozesse. Und ich halte es geistig für wahnsinnig gefährlich für die Menschen, sich damit, mit dem, was uns ja ausmacht, als vergängliche Wesen und als alternde Wesen auseinanderzusetzen. Hat möglicherweise natürlich auch mit meinem Lebensalter zu tun. Das ist ein Thema, das man sich, jetzt bin ich 52, als Frau vor allem in dieser Gesellschaft natürlich auch stellt.
Für mich ist dabei ganz wichtig der Freiraum. Und der Freiraum entsteht durch Distanz.
Freiraum und Distanz. Es ist wie eine Atembewegung. Es ist diese Bewegung, sich mit der Identität auch wo wiederzufinden und auch wo zu verorten und dann auch wieder die Ablehnung eines einengen Rasters. Ich stehe vor allem mit der Kunst, die ich mache und in dem freien, prekären Bereich, in dem ich bin, naturgemäß am Rand. Und dass ich so am Rand einer Gesellschaft stehe, erlaubt mir einen etwas freieren und etwas unbefangeneren Blick oder eine Reflexion des Ganzen. Wir sind soziale Wesen und in meiner Arbeit geht es mir auch darum, Dinge anzubieten, die dann genommen werden, dass ein Publikum diese Erzählung, die wir hier machen, mit eigenen Geschichten verknüpfen muss. Es ist eine große Atembewegung zwischen Gemeinschaft und Distanzierung von der Gemeinschaft.
Ebenso wichtig als Schaffensmerkmal in der Arbeit von Micky Malheur ist nicht nur das Wasser, sondern auch der Atem des Werkes und die Luft, der Sauerstoff.
Da kriege ich gleich das Bedürfnis, das Wort Luft durch das Wort Raum zu ersetzen, weil das noch wesentlich größer ist. Wir brauchen Raum zum Atmen. Wir sind umgeben von derartig vielen Vorgaben einer Gesellschaft, dass wir vergessen, dass eigentlich der Raum, der in uns ist und der unser Bewusstsein ausmacht, unendlich groß ist und uns ganz andere Möglichkeiten bietet. Das ist der Punkt, wo man sich immer wieder außerhalb stellen muss, um diesen Raum überhaupt in sich selber zu erspüren. Dafür ist es auch wichtig, sich zu entschleunigen, sich auf Dinge in der Tiefe einzulassen, uns die Zeit zu nehmen, in ein Thema sehr tief einzutauchen, aber auch diese Zeit und diese Entschleunigung für ein Publikum anzubieten, dass dieser Raum überhaupt entstehen kann, in dieser Überfüllung, Übersättigung von Informationen und Vorgaben, mit der wir immer noch mehr und immer noch rigider konfrontiert werden.
Micky Malheur bezeichnet sich selber als freie Theaterschaffende, Performerin, Regisseurin, Dramaturgin, Autorin, Objektkünstlerin, Produktionsleiterin, Coach, Trainerin, Subventionsempfängerin, Musikerin, Komponistin, Sängerin, Clown-Doktor, Tauchlehrerin, Masseurin, Selbstständige, Preisträgerin, Kuratorin, Höhlentaucherin. Sind diese Stationen alles Notwendigkeiten in einem künstlerisch veranlagt prekären Leben?
Naja, das kennen wir aus allen Künstlerbiografien und Künstlerinnenbiografien, dass es Brotberufe dazu gibt und Bettelberufe, dass das Kreative sich ja nicht einengen lässt auf jetzt hier Bühne und dort Musik und da schreiben, sondern dass es eine prinzipielle Lebenshaltung ist, kreativ zu sein und den Normen etwas entgegenzuwerfen und entgegenzuhalten, um sich eben die eigenen Freiräume zu erkämpfen und möglicherweise auch diese Freiräume an Rezipierende anzubieten.
Micky Malheur ist 1957 geboren und eigentlich ist sie dadurch beinahe doppelt so alt wie Schubert geworden ist und gibt es in den Schubert-Zyklen Transit und Beute interessante Zugänge und Anknüpfungen.
Ja, das eine ist sicher, worüber wir schon geredet haben, die Einsamkeit, die da überall herausragt. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Seelenverwandter. Ich kann nicht anders als hochemotional sein. Wenn ich meinen Körper mitnehme und über diesen Körper meine Gefühle ausdrücke, komme ich an eine sehr starke und ununterdrückbare Emotionalität heran. Und die Kunst ist eine Chance, das auszudrücken. Das sind Eigenschaften, die in dieser Gesellschaft in keinster Weise willkommen sind, weil sie der Arbeitsverfügbarkeit widersprechen und weil wir ja eigentlich viel lieber kleine, tote und funktionierende Roboter hätten. dass man wieder integriert ist und eine Anerkennung kriegt, aber es geht an den wesentlichen Fragen des Menschseins vorbei. Und diese Fragen können nur Künstler und Künstlerinnen stellen und dafür sind sie da und da fühle ich mich mit aufgehoben und das wäre auch meine Schwesterschaft mit einem Herrn Schubert und Ähnlichen.
Schubert ist mit 27 Jahren gestorben und hat durch sein Schaffen mit dem Volkslied doch eine große Harmoniesucht zum Ausdruck gebracht und auch viel Romantik, Pathos oder war das nur im Kontext seiner Zeit zu sehen?
Das ist genauso wie heute der Versuch einer Gesellschaft, sich das dann biedermeierlich anzueignen und diese unglaublichen Tiefen, die da drinnen sind, ja überhaupt nicht wahrzunehmen. Dieses ganze Biedermeier, in dem wir ja nach wie vor allem in Österreich noch stehen, ist eine Zurichtungsmaschine.
Na, wir stehen jetzt wieder im Biedermeier. Wir waren zwischendurch weg.
Ja, ganz richtig. Wir stehen jetzt wieder im Biedermeier. Das heißt, das ist natürlich ein politisch grauenvoller Versuch, Dinge wieder zahnlos zu machen, Menschen zahnlos zu machen, zu verharmlosen und immer wieder in diese Idylle und Lieblichkeit hineinzuführen, das ist ja in Schubert überhaupt nicht drin. Das sind ja unglaubliche Abgründe. Das kann man sich natürlich irgendwie wegreden und wegliebäugeln. Da muss man halt immer wieder an die Schärfe ran.
Wieder an die Schärfe ran. Micky Malheur hat auch ihre Freude an der Recherche zum Ausdruck gebracht. Und da gibt es ein großes Werk aus dem Jahr 2005, dem angeblichen Gedenkjahr, wie es der damalige Bundeskanzler Schüssel ausgedrückt hat, Nationalhymnen.
Und wieder sind wir beim Thema Identität und Identitätsstiftung und die Künstlichkeit von Identitätsstiftung. Die Nationalhymnen, das sind ein wunderbares Tool, wenn man sich die ein bisschen näher anschaut, nicht die Befindlichkeit eines Volks zu demonstrieren, sondern das politische Wollen, wo man denn ein Volk mit seinen Mystifizierungen und Mythologien denn gerne hinschieben würde. Die ganzen Hymnen erzählen in der Hauptsache eine Geschichte der Kolonialisierung, eine Machtgeschichte, die sich quer über die Welt verteilt und werden natürlich so vehement eingeimpft und eingepflanzt, dass sie leider Wirkung zeigen.